Nun, es ist sehr interessant, manchmal auf Expeditionen zu gehen, auf Ausflüge und bestimmte Gegenden zu erkunden. Meine Kinder machen das ganz gerne, wenn wir irgendwo ankommen. Wir waren jetzt letzte Woche in Italien und da ging es mal darum, erstmal dieses Ganze, wir sind auf einer Militärbasis gewesen, also wir durften da zu Gast sein bei jemandem. Und da gab es auch viele, also war nicht eine Militärbasis jetzt mit Kriegsschiffen und solchen Sachen, sondern es war eine Wohngegend eigentlich, wo die ganzen Soldaten untergebracht waren. Und da gab es auch viele Spielplätze und Parks. Und die Kinder wollten das alles erforschen und wollten das alles anschauen, wollten das alles herausfinden. Und deshalb können Expeditionen sehr interessant sein, aber sie können da auch enttäuschen. Man kann manchmal auch auf Dinge stoßen, die sehr enttäuschend sind. Und so wird die Geschichte erzählt eines Mannes, der vor seinem Haus einen wunderbaren großen Fluss hatte, der direkt vor seinem Haus vorbeifloss. Und dieser Fluss war so wunderbar anmutend und schön. Das Wasser war schön klar. Manchmal haben sogar seine Kinder drin gebadet. Und so hat er sich eines Tages dazu entschieden, einmal eine Wanderung, eine Expedition zu unternehmen, zur Quelle dieses Flusses bergaufwärts zu gehen. Und so nahm er seine ganze Familie mit und wanderte bergaufwärts diesem Fluss entlang. Und der Fluss natürlich wurde immer kleiner, schließlich ein Rinnsal. Und er kam zum Fuß eines großen Berges. Und siehe da, da war eine Mülldeponie. Und die Quelle dieses Flusses floss direkt durch diesen ganzen Müll. Und so hat er gemerkt, dass die Quelle dieses Flusses, so anmutig er auch erscheint, verunreinigt war. Nun, ein ähnliches Problem hatten die Christen in Korinth. Und ein ähnliches Problem haben wir auch heute in unserer Gesellschaft, wenn wir unseren Evangelikalismus mal so als Ganzes betrachten, wenn wir unser Leben vielleicht auch als Christen betrachten. Wir haben vorhin davon gesungen, dass wir Gott nachfolgen wollen, dass uns nichts von seiner Liebe scheiden kann, weder Tod noch Verfolgung noch Hunger. Aber wenn wir ehrlich sind, wer von uns hat das wirklich erlebt schon? Wer von uns musste schon bis aufs Blut widerstehen gegen die Sünde? Wer von uns hat schon Verfolgung erlebt? Keiner von uns hier. Und deshalb sind gute Zeiten oft gefährliche Zeiten. Und wir fangen an, uns bequem einzurichten in der Welt. Genauso wie das bei den Christen in Korinth auch der Fall war. Und wir fangen an, aus verunreinigten Quellen zu ziehen und zu leben. Wir fangen an, aus unverunreinigten Quellen unsere Weisheit zu beziehen, wie wir leben sollen. Das ist die große Gefahr und das war auch die Gefahr in der Gemeinde in Korinth. Wir leben in einer toleranten, weltlichen und unmoralischen Kultur und Gesellschaft. Und wir müssen nicht das Gefühl haben, dass uns das nicht beeinflusst. Und deshalb ist eine der größten Gefahren für uns heute ist definitiv die Weltlichkeit. Wir haben das hier in dem ersten Korintherbrief, ein Beispiel einer Gemeinde, die völlig verweltlicht wurde. Und deshalb ist es so hilfreich für uns zu erkennen, weil die Christen in Korinth, die wurden nicht verfolgt zu dem Zeitpunkt, sie wurden verweltlicht. Sie hatten eine solche verunreinigte Quelle, die Welt und die Kultur um sie herum. Wir haben uns schon öfters darüber unterhalten, wir haben gehört, es gab eine Kultur des Wettkampfs, des Rhetorik-Wettkampfs der verschiedenen Philosophen, die sich gegenseitig mit ihren geschwollenen Reden eigentlich bekämpften und einer wollte besser sein als der andere und so ähnlich kam es dann auch in der Gemeinde zu Parteiungen in der Gemeinde, dass die einen sagten, der Paulus ist der bessere Redner, die anderen, nee, wir sind die Apollos-Fans, er ist viel besser, er war der viel eloquentere Redner als Paulus, aber Paulus war doch der Gründer und so gab es Parteiungen, Streitereien, es gab keine Einheit und Paulus musste Einheit ermahnen. Und diese mangelnde Einheit war eine Folge davon, dass sie aus dieser verunreinigten Quelle ihre Weisheit bezogen. Menschliche Weisheit, menschliche Ideen. Vielleicht sind das heute menschliche Marketingmethoden, die wir in die Gemeinde einführen. Menschliche Methoden, um Menschen anzulocken und zu evangelisieren, in Anführungsstrichen. Eigentlich ist es mehr Unterhaltung dann. Und so bekämpften sie sich gegenseitig. Aber das war nicht das Einzige. Es kam zu einem Personenkult, zur Verehrung von Menschen. Und es kam zur Unmoral, weil die Welt in die Gemeinde einzog. Es war eine Gemeinde, die außer Kontrolle geraten ist, eine Gemeinde im Chaos. Es gab Chaos im Gottesdienst, in der Ordnung im Gottesdienst. Es gab Chaos mit den Geistesgaben. Es gab Chaos beim Mahl des Herrn, später im Kapitel 11. Es gab Chaos im Miteinander. Es gab Chaos und Verwirrung in der Sexualität. Überall in der Theologie, über die Auferstehung, überall waren sie verwirrt. Und das hat nur damit zu tun, dass ihre Quelle verunreinigt war. Sie haben nicht mehr die gesunde Lehre gehabt, sondern sie haben sich aus menschlichen Philosophien und Weisheiten ihre eigenen Lebensphilosophien zusammengezimmert. Sie waren weltlich. Und deshalb waren sie auch unmoralisch. Sie lebten ihr altes Leben als neue Kreaturen. Das war ihr Problem. Sie lebten ihr altes Leben. Sie fielen sozusagen wie zurück in ihre alten Muster. Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon erlebt, dass wir manchmal wieder zurückfallen in unsere alten Gewohnheiten, die wir hatten, als wir noch Weltmenschen, als wir noch Ungläubige waren? Einige von uns kommen ja, haben ein Leben hinter sich, der Unmoral, der was weiß ich, was wir waren. Und Paulus wird genau dieses Thema heute ansprechen. Ihr seid solche Leute gewesen, aber jetzt seid ihr neue Schöpfung, neue Kreaturen. Ihr verhaltet euch jetzt nicht mehr so, weil die taten das in dem Moment. Wir haben das gesehen. Sie duldeten Unmoral. Sie zerrten sich gegenseitig vor weltliche Gerichte und stritten miteinander, genau wie das in ihrer Kultur gang und gäbe war. Und Paulus nimmt den Kern des Problems jetzt ins Visier, hier in unserer Stelle in 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 11, die wir heute anschauen wollen. Er nimmt den Kern des Problems ins Visier. Ihr wart solche Leute. Ihr wart eine Horde von Unzüchtigen und Räubern und Trunkenbolden und was weiß ich, was einige von euch waren. Huren, Perverse, all das wart ihr einst. Aber jetzt, das war einmal. Jetzt seid ihr neue Kreaturen. Und die Implikation, die Auswirkung, die Schlussfolgerung davon ist natürlich, dann verhaltet euch bitte auch so. Das ist das, was Paulus uns hier auffordert in diesen drei Versen. Das ist eigentlich alles. Ich könnte eigentlich jetzt schon aufhören. Aber wir wollen uns ein paar mehr, tiefere Gedanken machen heute über diese drei Verse. Lasst uns an dieser Stelle einfach mal innehalten. Eine Pause machen. Ein Timeout. Und mal darüber nachdenken, wie es in meinem eigenen Leben eigentlich aussieht. Wo gehöre ich eigentlich hin, ist die Frage. Wo gehöre ich? Zu wem? Zu welchem Herrn? In welches Reich? In welche Welt? Wo gehöre ich? Was ist meine Identität? Und handle ich dann auch dementsprechend dieser Identität? Lass uns diese Zeit nehmen, darüber nachdenken und uns mit diesem Text herausfordern. Und ich möchte dich heute herausfordern, darüber nachzudenken. Es gibt hier in diesem Text zwei Reiche, zwei Wege und zwei Schicksale. Und die Frage ist, wo gehörst du hin? In welches Reich, auf welchen Weg und welches Schicksal erwartet dich? Lass uns diese Frage einfach durch den Kopf gehen und darüber nachdenken, wenn wir heute diesen Text betrachten. 1. Korinther, Kapitel 6, die Verse 9 bis 11, wir lesen das zusammen. Hier heißt es, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etlich von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Bis hierher. Zwei Reiche, zwei Wege und zwei Schicksale. Wo gehörst du hin? Lass uns das zusammen anschauen. Das Erste, was wir hier sehen, sind, wie gesagt, zwei Reiche. Zwei Reiche. Lasst uns mit der Identität beginnen. Wer bist du? Oder besser gesagt, wessen Bürgersreich bist du? Zu wem gehörst du? Wer ist dein König? Weil die Bibel macht es ganz deutlich. Es gibt nur zwei Herrschaftsbereiche dieser Welt, in diesem Universum. Es gibt nur zwei Reiche. Und du kannst nur entweder zum einen oder zum anderen gehören. Es gibt keine neutrale Zone. Das hören wir Schweizer überhaupt nicht gerne, aber es ist so. Es gibt keine neutrale Zone, keine Grauzone. Entweder Reich Gottes oder Reich des Teufels. Das Reich der Finsternis, das Reich des Lichts. Entweder bist du ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Das macht uns die Bibel an verschiedenen Stellen klar. Gemäß der Schrift ist es auch so, dass die gesamte Welt, also alle ungläubigen Menschen, unter der Gewalt und Kontrolle des Teufels sind. Das könnt ihr in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 19 nachschlagen. Die ganze Welt liegt in dem Bösen. Das ist eine Person da. Er kontrolliert das ganze System um uns herum. Der Teufel. Und Gott steht über ihm natürlich, aber trotzdem. Und Paulus betont das hier gleich zweimal in unserem Abschnitt. Es ist impliziert gewissermaßen. In Vers 9 sagt er, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Und in Vers 10 am Ende erzählt ihr alle möglichen sündigen und verkehrten Lebensstile auf und sagt am Schluss auch, diese Leute werden das Reich Gottes nicht erben. Wisst ihr denn nicht? Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich wissen sie es. Paulus hat es ihnen beigebracht, aber er fordert sie heraus. Habt ihr das schon wieder vergessen? Wisst ihr denn nicht? Das Ungerechte, das ist ein Adjektiv mit einem Artikel davor, der ungerecht lebende Mensch, es charakterisiert ihn. Solche Leute, die davon gekennzeichnet sind, in Ungerechtigkeit zu leben, dass solche Leute das Reich Gottes nicht erben. Wisst ihr das eigentlich? Habt ihr es noch nicht verstanden? Warum sagt Paulus das hier? Die Korinther benahmen sich überhaupt nicht so, als wären sie Reich Gottes Bürger. Überhaupt nicht. Und deshalb muss er sie herausfordern. Deshalb muss er hier sozusagen jetzt zum Rundumschlag ausholen. Es geht nicht nur um eure Rechtsstreitereien oder es geht nicht nur alleine um diese mangelnde Gemeindezucht, dass ihr diesen einen Mann hier duldet, der mit seiner Stiefmutter in einer unzüchtigen Beziehung lebt. Nein, 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 darum geht es. Es geht um allgemein das Problem, dass ihr nicht versteht, dass Menschen wie ihr nicht mehr so leben sollt, wie ihr jetzt lebt. Das passt einfach nicht zusammen. Es passt nicht zu eurer Identität. Ihr gehört einem anderen Reich, einem anderen Herrschaftsbereich an. Das ist ganz wichtig zu verstehen hier. Das Reich Gottes kann man definieren als der Bereich der Herrschaft Gottes. Also wo immer Gott herrscht, wo immer Gottes moralisches und gerechtes Gesetz regiert, ist das Reich Gottes. Somit gibt es einen unsichtbaren und einen sichtbaren Aspekt. Jetzt müsst ihr ein bisschen mit mir gehen hier. Ich weiß, es ist ein bisschen theoretisch jetzt, aber es ist ganz wichtig, dass wir es verstehen. Der unsichtbare Aspekt des Reiches ist gegenwärtig. Gottes Reich ist bereits mitten unter uns, sagt Jesus in Lukas 17. Es heißt auch, dass wir als Christen, wenn wir gläubig sind, in das Reich des Sohnes versetzt worden sind, in Kolosser 1,13. Also wir sind gewissermaßen drin in diesem Reich, wenn wir Gläubige sind. Und deshalb, wir nennen das den unsichtbaren Aspekt, weil es gibt noch einen sichtbaren Aspekt. Und dieser sichtbare Aspekt wird dann zur Erfüllung kommen, wenn zum Beispiel die Jünger beten, dein Reich komme, wenn Jesus zurückkehrt und ein sichtbares Reich aufrichtet auf dieser Erde. Und Paulus betont hier vor allem natürlich den sichtbaren Aspekt, er sagt, sie werden es nicht erben, aber der Punkt ist, wenn du Erbe bist, bist du automatisch schon drin. Du hast sozusagen diese Identität schon, sonst wirst du das Erbe nicht antreten können. Du gehörst gewissermaßen schon in dieses Reich, in diesen unsichtbaren Aspekt. Gottes Herrschaft, Gottes Gesetz regiert schon in deinem Herzen. Deshalb bist du schon in dieses Reich versetzt. Aber du wartest noch auf die Erfüllung dieser sichtbaren Aspekte, dass Jesus zurückkommt, dass er seine Herrschaft hier aufrichtet auf der Erde, dass er mit einem ewigen Königreich regieren wird. Wir wollen hier nicht so sehr in die Eschatologie reingehen, das haben wir schon ausführlich gemacht. Ich will hier einfach vor allem diesen Punkt machen, den Paulus macht. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes? Es gibt nur zwei Reiche, zwei Herrschaftsbereiche. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, in welchem Herrschaftsbereich lebst du jetzt gerade? Wo lebst du? Bist du ein Bürger des Himmelreichs? Dann hältst du dich an die Gesetze des Himmelreiches. Das werden wir gleich sehen im zweiten Punkt. Wenn du ein Bürger des Reiches, des Finsternis, der Finsternis bist, dann wirst du dich auch dementsprechend verhalten. Entweder bist du ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Das macht auch 1. Johannes 3, Vers 10 sehr deutlich. Jeder Bürger hat gewissermaßen einen Pass, einen Stempel. Der Stempel der Teufelskinder, ihr Ausweis ist ein verfinstertes Herz, ein sündiger Verstand, böse Lüste und Begierden und Gefangenschaft in Lüge und Irrlehre. Epheser 4, Verse 18 bis 19 heißt es, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Das ist dein Stempel, wenn du in diesem Reich bist, wenn du unter der Herrschaft des Teufels lebst. Jetzt ist die Frage, was musst du tun, um ein Bürger dieses Reiches zu werden? Nun, im Prinzip gar nichts. Gar nichts. Du wirst als solcher geboren. Psalm 51, Vers 7 macht das deutlich, du wirst in Sünde geboren. Du gehörst von Anfang an dem Teufel an. Ja, das, ich weiß, das hört sich ziemlich extrem an. Es gibt keine neutrale Zone, wie gesagt. Entweder bist du ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Entweder bist du im Reich Gottes oder im Reich des Teufels. Und wenn du ein Bürger dieses Reiches sein willst, des Teufels, dann musst du nichts tun. Lass dich einfach treiben. Hör auf dein Herz. Hör auf deine Gefühle. Finde dich selbst. Viel Spaß und gute Nacht. Das ist das, was geschieht. Aber jetzt gibt es ein anderes Reich. Es gibt ein anderes Reich. Und dessen Bürger haben einen komplett anderen Reisepass, einen ganz anderen Stempel. Der Stempel der Gotteskinder, den sie haben, ist ein erleuchtetes Herz, ein geheiligter Verstand, gute und wahrhaftige Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Freiheit und Wahrheit des Wortes Gottes. Das sollte dein inneres Verlangen sein, wenn du tatsächlich ein Kind Gottes bist, ein Bürger dieses Reiches. Dieser Bürger lebt daher dann eben auch nach anderen Gesetzen, befindet sich dann eben auch auf einem anderen Weg. Aber das ist wichtig erstmal zu verstehen. Es geht um Identität hier. Wer bist du? Bist du ein Kind Gottes, ein Kind des Teufels? Wessen Bürger, zu welchem Reich gehörst du? Ja? Wessen Kind du bist, dessen Weg wirst du dann nämlich gehen? Oder wessen reiches Bürger du bist, nach dessen Gesetz wirst du leben? Und das ist der zweite Punkt. Wir sehen nicht nur zwei Reiche hier, das Reich Gottes und das Reich des Teufels, welches impliziert wird, sondern wir sehen auch ganz deutlich zwei Wege. Wie gesagt, dein Stempel, deine Identität, wer du bist, wird bestimmen, wie du dich verhalten wirst. Paulus macht das hier sehr deutlich. Er definiert für uns, wer nicht in dieses Reich gehört und kommen wird, in die sichtbare Manifestation, wenn Christus kommt. Er definiert, wer da nicht hineingehen wird und deshalb auch jetzt schon nicht dazugehört. Verse 9b, also wenn wir weiterlesen, sagt Paulus, irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Irrt euch nicht, sagt er, verführt euch nicht selbst, täuscht euch nicht. Macht euch nicht beständig etwas vor, das ist ja eigentlich die Idee, das ist ein Präsens hier. Paulus macht hier keine umfassende Liste, sondern wir haben das auch schon gesehen, er listet typische Sünden der damaligen Kultur auf. Aber er zeigt ihnen einfach, alle diese Leute, die hier aufgeführt werden, die haben eines gemeinsam. Alle diese Leute, die von diesen Dingen geprägt sind, von Trunksucht, über sexuelle Verirrungen, Diebe, Habsüchtige, Götzendiener, sie haben alle eines gemeinsam. Sie werden nicht in das Reich Gottes eingehen. Wenn du auf einem solchen Lebensweg bist, wirst du nicht das Reich Gottes erben. Das ist so. Das kann nicht anders sein. Weil wenn deine Identität nämlich anders wäre, wenn du tatsächlich ein Kind Gottes wärst, würdest du dich anders verhalten. Das ist die Herausforderung hier. Paulus fordert die Korinther heraus und sagt, hey, was ist los mit euch? Deshalb habe ich vorhin gesagt, Rundumschlag. Er erweitert die Perspektive über ihre kleinen Streitereien. Er sagt, das kann nicht sein, ihr könnt euch nicht mehr so verhalten, wie ihr euch das gewohnt wart von einer Kultur. Das könnt ihr nicht mehr machen. Lass uns diese verschiedenen Sünden hier erstmal anschauen, was sie überhaupt bedeuten. Und das wird ganz wichtig sein, jetzt auch im Verständnis dieser Textstelle. Da heißt es Unzüchtige, Pornos. Dafür haben wir das Wort Pornografie. Das ist einfach sexuelle Unmoral in jeglicher Form. Allgemeiner Begriff für jegliche Form von sexueller Aktivität außerhalb einer monogamen Ehe. Götzendiener. Eidololatres. Eidolon ist ein Bild, ein Götzenbild, das wird verehrt. Latreia ist Dienst. Ehebrecher. Jemand, der seinem Ehepartner untreu wird, ist wohl klar. Müssen wir nicht weiter darüber reden. Und dann kommen diese beiden interessanten Ausdrücke, Weichlinge und Knabenschänder. Weichlinge ist das Wort Malakos. Es bedeutet eigentlich wörtlich weich, wird zum Beispiel in Matthäus 11,8 für weiche Kleider verwendet. Aber in diesem Zusammenhang geht es hier um einen verweiblichten Mann, der in einer homosexuellen Beziehung im Prinzip die Rolle des passiven Partners einnimmt. Die weibliche Rolle einnimmt der damaligen Zeit. Wir werden gleich noch mehr darüber hören. Er lässt sich sozusagen als Lustobjekt missbrauchen. Und dann gibt es noch den Ausdruck Knabenschänder, der eigentlich ein bisschen unglücklich übersetzt ist. Arsenokoitēs, ein zusammengesetzter Begriff von Arsen, Mann, und koitei, Bett, mit einem Mann im Bett. Und koitei ist ein Ausdruck für sexuellen Verkehr, Beischlaf. Also es geht hier nicht einfach nur darum, im Bett zu liegen. Okay? Das war in der damaligen Zeit ein ganz deutlicher Ausdruck, ein Mann, der mit einem Mann im Bett liegt, um Sex zu haben. Das ist die Idee dieses Begriffs. Deshalb finde ich der Ausdruck Knabenschänder etwas unglücklich. Man müsste eigentlich hinschreiben, Homosexueller. Das ist nämlich die Idee dieses Begriffs. Aber warum muss ich das so deutlich machen? Nun, ihr wisst genau, wie kontrovers dieses Thema ist heute. Und deshalb muss ich jetzt einen kleinen Schnitt machen hier von unserem Thema und einen kleinen Einschub machen, um einfach dieses Thema Homosexualität mal zu betrachten, weil das eben hier eine Kontroverse gibt auch zu diesem Thema, in diesem Wort Knabenschänder. Es gibt nämlich Gelehrte, die sagen, dass in der damaligen Kultur gab es eben dieses Verhältnis von diesen dominanten und dann eher passiven, verweiblichten Partnern. Das war diese bestimmte Form von homosexueller Beziehung zwischen Männern, die gang und gäbe waren in der damaligen Kultur. Und Paulus verurteilt nur diese Art. Ja? Sonst generell homosexuelle Beziehungen sind okay. Die wollen hier sozusagen eine Lücke finden, den Text. Und zu sagen, naja, Homosexualität nur in der Form hat Paulus es verurteilt, aber eigentlich ist es okay. Nun, lasst uns einen kleinen Exkurs machen. Kleinen Crashkurs. Schnallt euch an, bindet euch fest. Wir werden einen kleinen Kurs machen. Was sagt die Bibel über Homosexualität? Ich weiß, dass ich hier sozusagen zu euch predige, zum Chor predige, sagt man im Englischen. Ihr glaubt das, aber ich möchte es einfach deutlich machen, damit ihr wisst, okay, diese Überzeugung, die sagen wir uns nicht aus den Fingern. Es ist auch nicht so, dass wir einfach grundsätzlich nur Homosexuelle nicht mögen, dass wir irgendwie eben Homophobe sind und irgendwas gegen Homosexuelle haben per se, sondern wir wissen ganz genau, was die Bibel, was Gott darüber denkt, über diese Handlung und über diese Art und Weise und warum das verkehrt ist. 1. Mose 1,27 macht deutlich, dass der Mensch in Gottes Ebenbild geschaffen wurde. Und da heißt es, er wurde als Mann und Frau geschaffen. Das gehört zu Gottes Design. Okay? Und deshalb hasst es Gott, wenn die Unterschiede zwischen den Geschlechtern verwischt werden. Das macht zum Beispiel 5. Mose 22, Vers 5 sehr deutlich. Eine Frau soll keine Männersachen auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen. Denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. Hier geht es nicht nur darum um Homosexualität, sondern allgemein um die Verwischung zwischen den Geschlechtern. Es geht auch nicht nur um Kleider, ich weiß, die ganze Diskussion um Röcke und Hosen, und darum geht es überhaupt nicht in dem Vers, weil das Wort hier heißt nämlich wörtlich Gefäße im Hebräischen. Keli bedeutet Instrument, Werkzeug oder Schmuck. Das heißt, der Mann soll sich nicht irgendeiner Form, und in jeder Kultur kann das anders aussehen, nur so nebenbei gemerkt, in Schottland, wenn ihr einen Mann seht mit einem schottischen Kilt, das ist auch ein Rock, das ist überhaupt kein Problem, das ist offensichtliche Männerkleidung. Aber wenn der Mann sich irgendwie verkleidet oder die Frau, um das Geschlecht zu verändern, dann ist das, was Gott hasst. Weil Gott hat den Mann und die Frau geschaffen in der Art und Weise, wie er sie haben wollte. Es ist also so, dass wir sagen können, dass die Homosexualität letztlich dieses Gesetz oder dieses Prinzip von Gott verletzt. Es ist eine Verwischung, eine Veränderung, eine Perversion, eine Verdrehung der Geschlechterrolle. Und das ist auch schon mein erstes Argument. Und ich gebe euch sechs Argumente, warum wir glauben, dass Paulus hier die Homosexualität grundsätzlich verurteilt als Sünde, nicht nur diese bestimmte Form. Das erste ist, Gott verurteilt Homosexualität durch die gesamte Heilige Schrift. Da gibt es keinen Zweifel. Dass die gesamte Heilige Schrift, wenn ihr das Zeugnis der gesamten Bibel anschaut, werdet ihr schnell feststellen, dass Gott keine guten Worte übrig hat für Homosexualität und jegliche andere Form von Perversion der sexuellen Beziehung. Man denke zum Beispiel nur an das Beispiel von Sodom und Gomorra in 1. Mose Kapitel 19. Die Männer von Sodom wollen sexuellen Verkehr haben mit den Engeln, die aussehen wie Männer. Das lesen wir in 1. Mose 19, Verse 4 bis 5. Und Lot bezeichnet diese Lust als Sünde in Vers 7. Und will ihnen stattdessen seine Töchter geben, wo wir natürlich wieder sehen, wie Lot schon völlig verdorben und beeinflusst war von seiner Kultur. Aber trotzdem, wir sehen deutlich, dass Gott diese Städte dann in Schutt und Asche legt, weil ihre Sünde sehr schwer war, heißt es in 1. Mose 18, Vers 20. Das ist das erste Argument. Wir sehen das durch die gesamte Heilige Schrift, dass Gott diese Beziehung, eine homosexuelle Beziehung, verurteilt. Zweitens, jetzt wird's interessant, Paulus bedient sich der Sprache des Alten Testaments, wenn er über diese moralischen Verirrungen spricht. Zum Beispiel lesen wir in 3. Mose 18, 22, du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein Greuel. Ich meine, wie deutlich kann man es machen? Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Greuel begangen und sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihnen. 3. Mose 20, Vers 13. Also die Menschen wurden gesteinigt. Stand die Todesstrafe auf dieser Form der sexuellen Verirrung. Und hier werden dieselben Ausdrücke verwendet im Griechischen. Das ist ganz interessant. Wenn man die griechische Übersetzung anschaut, Koimethei, meta, arsenos, koitein, gunaikos. Man sieht genau, dieses arsenokoitein, dieser Ausdruck ist da drin. Wer schläft mit einem Mann, wie der schläft mit einer Frau. Und Paulus bedient sich dieser Worte, dieses selben Vokabulars, wenn er von diesen Leuten spricht hier. Das ist das zweite Argument. Drittens. Wenn Paulus ausschließlich den Missbrauch von Knaben gemeint hätte, in dieser Stelle hier, 1. Korinther 6, hätte er einen anderen Ausdruck verwendet. Das Interessante ist das Wort, und es gibt ein deutsches Wort, das heißt Päderast oder Knabenschänder, Päderastes im Griechischen. Das existiert im Griechischen. Er hätte das verwenden können, wenn er diese spezielle Form von Sünde verurteilen wollte. Aber er benutzt diesen allgemeinen Ausdruck hier, Arsenokoetes. Und das ist eben der Grund, warum ich sage, die Übersetzung Knabenschänder ist nicht sehr gut. Es wäre besser zu sagen Homosexueller. Viertes Argument. Das Verständnis der damaligen Kultur. Wir müssen uns zurückversetzen in die damalige Kultur, was damals los war. Es war nicht so, dass die damalige Kultur Homosexualität sowieso verurteilte. Überhaupt nicht. Es war gang und gäbe. Und es war auch so, dass man eine Beziehung, eine sexuelle Beziehung, nicht daran ausrichtete und sagte, ob es richtig oder verkehrt ist, mit alleine der sexuellen Ausrichtung Mann-Mann oder Mann-Frau. Sondern es war vor allem der soziale Status, der das entschied. Das heißt, ein nobler, angesehener Mann konnte wählen, oder ob er mit einer Sklavin oder mit einem Sklaven eine Beziehung haben wollte. Das war völlig okay, weil er war ein höherer sozialer Status als der Sklave oder diese Jungen, diese Malakos. Das waren meistens ganz junge, fast Knaben, die da missbraucht wurden. Aber wenn er eine Person mit demselben Status gehabt hätte, dann wäre das verkehrt. Aber nur, weil das in der Gesellschaft nicht okay gewesen wäre. Nicht, weil das jetzt moralisch verkehrt gewesen wäre. Interessant zu sehen, dass Gelehrte vermuten, dass zum Beispiel Sokrates oder Plato beide homosexuell waren. Auch waren wohl 14 der ersten 15 Kaiser des Römischen Reiches, darunter auch Nero, homosexuell. Nero soll einen persönlichen Malakos, einen Weichling gehabt haben, einen Jungen, den er kastrieren ließ, um als seine zweite Frau zu haben. Und wir denken, unsere Gesellschaft sei pervers heute. Geh mal zurück ins erste Jahrhundert und studiert das, was da alles lief. Da sind wir noch nicht angekommen. Wir werden dahin kommen, aber wir sind schon nahe dran. Aber wir müssen verstehen, es war auch damals sehr, sehr in der Kultur eingebettet und überhaupt nicht kulturell akzeptabel, was Paulus hier sagt. Also wir müssen verstehen, dass es auch damals schon kontrovers war und völlig der Kultur widersprach, dass man überhaupt solche Dinge in Frage stellt. Paulus verurteilt hier jegliche Form dieser sexuellen Orientierung. Und deshalb führt es sie hier in diese Sündenliste auf. Dann haben wir natürlich als fünftes Argument, Paulus macht es in Römer Kapitel 1 noch viel deutlicher. Da wird die Homosexualität zum Beispiel auch zwischen Frauen verurteilt. Ihr kennt diese Verse in Römer Kapitel 1, die Verse 26 bis 27. Da heißt es, darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Ich meine auch hier, wie deutlich kann man es denn eigentlich machen? Es wird beschrieben als gegeneinander entbrannt, entehrende Leidenschaften, widernatürlicher Geschlechtsverkehr. Es ist eindeutig. Jegliche Form von dieser sexuellen Ausrichtung wird verurteilt in der Schrift. Und sechstens, das letzte wichtige Argument hier im 1. Korinther 6 ist auch der unmittelbare Kontext, in dem diese Ausdrücke stehen. Paulus, wie gesagt, spricht hier von Kategorien. Ja? Er nimmt zum Beispiel den Ehebrecher, Ehebruch und Unzucht. Jegliche Form von sexueller Betätigung außerhalb der Ehe ist Sünde. Und deshalb auch diese beiden Ausdrücke hier, Knabenschänder oder eben besser Weichlinge und Homosexuelle, bezeichnen einfach ein typisches Bild der damaligen Kultur. Aber letztlich nimmt er das als allgemeine Kategorie, weil er nimmt nämlich beide Ausdrücke und sagt, beide sind verkehrt. Beides, von beiden waren einige von euch, aber ihr seid jetzt abgewaschen, ihr seid jetzt geheiligt, ihr lebt jetzt nicht mehr so. Es ist offensichtlich im Zusammenhang, dass Paulus hier auch in dieser Stelle in 1. Korinther 6 Homosexualität deutlich als Sünde verurteilt. Wir müssen das so sagen, auch wenn das heute nicht populär ist. Es ist eine Verwirrung der Geschlechterrollen. Homosexualität und andere solchen Formen der Sexualität, die übrigens nicht neu sind und nicht modern sind, und das gab es auch schon immer in diesen unmoralischen Kulturen, in der grekoromanischen Welt des 1. Jahrhunderts sieht man das ganz deutlich. Es sind Verzerrungen des ursprünglichen Designs des Schöpfers. Sie verdrehen seine Pläne für Mann und Frau. Sie verderben seinen Plan für die Familie. Ich meine, es gäbe auch gar keine Kinder mehr, wenn jeder homosexuell wäre, wenn jeder so leben würde. Es ist eine zerstörerische Form der Beziehung. Es zerstört die Gesellschaft. Es ist schlecht für uns und auch unsere Gesellschaft und verhindert das Weitergeben der Lehre über Gottes Wort an die nächste Generation. Weil wenn nämlich alle so leben würden, gäbe es keine nächste Generation mehr. Es ist wieder natürlich, so wie das im Römerbrief deutlich gesagt wird. Die Bibel verurteilt Homosexualität als Sünde. Und jetzt muss ich da einen Punkt machen an der Stelle und sagen, das ist ganz wichtig. Was wir nicht sagen ist, dass Homosexualität eine ganz besonders extrem schlimme Todsünde ist und alle anderen sind okay. Nein, nein, nein. Achtet euch mal, was Paulus hier macht. Er listet all diese Leute auf und er geht dann weiter in Vers 10, unter Dieben, Habsüchtigen, Ehebrechern und Homosexuellen. Es ist einfach verkehrt. Es ist genauso verkehrt wie ein Dieb, es ist genauso verkehrt wie ein Räuber. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir daraus auch nicht so einen riesen Elefanten machen, nur weil das ein großes Diskussionsthema ist. Und auch ein Homosexueller braucht Erlösung in Jesus Christus. Auch er kann erlöst werden, oder sie, von seiner Homosexualität. Genauso wie ein Räuber auch Buße tun kann über seine Begierde, seine Lust, die er hat nach Dingen. Oder ein Lügner über seine Lüge und anfangen kann, die Wahrheit zu sprechen. So kann Gott einen Menschen verändern. Und hat es offensichtlich auch getan hier in Korinth. Weil Paulus sagt ja, ihr seid jetzt abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid losgelöst von dieser Form der Sünde, auch von der Homosexualität. Es besteht auch Hoffnung. Auch für den Homosexuellen. Auch er kann Vergebung in Jesus Christus erfahren. Wir dürfen daher nicht Homosexuellen aus dem Weg gehen und eben tatsächlich homophob handeln, sondern wir müssen auch auf sie zugehen und sie evangelisieren. Aber wie gesagt, die Liste geht weiterhin in Vers 10 und jetzt sind wir zurück in unserem Text. Diebe, Kleptes, davor haben wir das Wort Kleptomanie im Deutschen. Jemand, der mit List und Tücke Besitztümer an sich bringt. Ein Habsüchtiger ist das nächste hier. Jemand, der nie genug hat, Habgier, an anderen Stellen auch mit Götzendienst gleichgesetzt, in Kolosser 3,5. Trunkenbolde, das sind solche, die sich mit Alkohol betrinken bis zum Rauschzustand. Hier geht es nicht darum, dass Alkoholgenuss als solches verurteilt wird, sondern hier geht es um Rauschzustände, meistens dann auch noch im Zusammenhang mit Götzendienst und Orgien, sexueller Verirrung, das kam alles zusammen in der damaligen Kultur. Lästerer sind Leute, die schlecht reden, bis hin zu Blasphemie und Gotteslästerung, aber auch Verleumdung. und Räuber, der Harpax, das ist verwandt mit dem Verb Harpazo, das die Entrückung beschreibt, ein Wegschnapper, ja, jemand, der mit Gewalt etwas an sich reißt. Dieses Wort wird auch verwendet für die räuberischen Wölfe in Matthäus 7,15. Es wird auch oft im Zusammenhang mit Schwindlern und Betrügern verwendet in der griechischen Literatur. Es sind einfach Räuber, Diebe, Schwindler, Leute, die teilweise mit Gewalt, teilweise aber auch mit List Dinge entwenden. Aber wie gesagt, der Punkt, den Paulus hier machen will, ist simpel. Sehr, sehr simpel. Alle diese Leute haben eines gemeinsam. Sie kommen nicht in das Reich Gottes und sind auch jetzt im Moment nicht Teil davon. Und sie sind auch nicht auf dem Weg dahin. Paulus macht das hier in Korinthern deutlich. Die Leute, die so handeln wie ihr jetzt gerade, das ist die Implikation, das ist die Warnung hier, die kommen nicht ins Reich. Wisst ihr denn nicht? Verführt euch nicht selbst. Versteht ihr das denn nicht? Auf diesem Lebensweg gehen die Ungläubigen, nicht die Gläubigen. Das passt nicht zusammen. Der Weg der Gläubigen wird natürlich impliziert hier. Natürlich ist klar, das ist das Gegenteil von all dem, was da steht. Es ist Gerechtigkeit, es ist Liebe, es ist Wahrheit, es sind gesunde sexuelle Beziehungen, eine reine Ehe und so weiter. Und wer wird erben? Nun, wer wird denn in das Reich Gottes kommen? Jesus sagte, diejenigen, die den Willen meines Vaters was? Kennen? Nein. Tun. Matthäus 7,21. Und deshalb macht Paulus das auch hier in Vers 11 deutlich. Schaut nochmal auf Vers 11. Er sagt, und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in den Namen des Herrn Jesus und im Geist unseres Gottes. Solche ist eigentlich ein Neutrum hier. Solches, so etwas. Seid ihr mal gewesen? Paulus zeigt hier deutlich seine Abneigung gegen dieses Verhalten. Das waren etliche von euch. Waren ist ein Imperfekt hier. Das war euer Leben. Ihr habt das beständig getan. Aber, und jetzt kommt der große Kontrast. Aber, und das steht hier vor jedem einzelnen Verb im griechischen Text. Aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt. Aber ihr seid gerechtfertigt. Da sind Welten zwischen euch und diesen Menschen. Das sind Universen zwischen euch und diesen Menschen. Was macht ihr bloß? Dieses Aber hier ist sehr stark, ist eines der stärksten, gleich dreimal. Ihr seid abgewaschen. Das bezieht sich nicht auf die Taufe, wie das die Mengebibel übersetzt, sondern auf die Wiedergeburt. Paulus benutzt hier nicht Baptizo, sondern Apolluo, ist ein anderes Wort. Er benutzt eine andere Präposition, normalerweise nicht im Zusammenhang mit der Taufe verwendet. Also es geht hier um die Wiedergeburt, die Waschung der Wiedergeburt, wie in Titus 3, Vers 5. Auch wurde schon angemerkt, dass das Verb hier ein sogenannter Medium ist, das ist rückbezüglich. Also man könnte auch übersetzen, ihr habt euch selbst abgewaschen. Da versuchen dann einige so ein bisschen eigene Werke unterzubringen. Ja, ich musste mich ja doch ein bisschen entscheiden, mich selbst waschen zu lassen sozusagen. Die anderen beiden, geheiligt und gerechtfertigt, stehen im Passiv. Also das wird an euch gehandelt, da könnt ihr nichts dazu beitragen. Aber es scheint das Beste zu sein, diesen Medium hier auch als passiv zu sehen, weil das Wort waschen an und für sich eine Art Bedeutung hat, diese Rückbezüglichkeit. Man muss sich waschen lassen, aber das ist trotzdem passiv, die Idee letztlich. Es ist, wie gesagt, die Waschung von unserer Sünde in der Wiedergeburt. In Titus 3,5 heißt es, durch das Bad oder die Waschung der Wiedergeburt. Und es geschieht ohne eigenes Hinzutun, das tun wir nicht. Diese innere Erneuerung. Paulus sagt im Prinzip, ihr seid reingewaschen von eurem alten Dreck, von diesen alten Sünden, von diesem alten Leben. Und ihr seid geheiligt. Das spricht von einem neuen Lebenswandel. Ihr werdet abgesondert. Ihr werdet beiseite gestellt für einen besonderen Zweck und ihr seid gerechtfertigt. Das spricht von ihrer Position. Gott hat sie als Richter gerecht erklärt. Warum? Aufgrund des Opfers Jesu Christi. Wenn jemand an Jesus Christus glaubt, dann wird er gerechtfertigt. Das heißt, er wird für gerecht erklärt. Er bekommt nicht nur seine Sünden abgewaschen, sondern die Gerechtigkeit Christi zugeschrieben. Das ist das Erlösungswerk. Gott hat euch eure Sünden weggewaschen. Er hat euch gerechtfertigt, er hat euch für gerecht erklärt und er hat euch geheiligt, jetzt beiseite gestellt, abgesondert, damit ihr jetzt ein anderes Leben führen könnt als zuvor. Das ist die Bedeutung hier. Und das hat er alles getan in dem Namen des Herrn Jesus, im Geist unseres Gottes. Wir sind abgewaschen, wir sind geheiligt und wir sind gerechtfertigt im Namen des Herrn Jesus. Hier gibt es auch eine Textvariante. Manche Texte sagen im Namen des Herrn Jesus Christus, aber letztlich ist die Bedeutung dieselbe. Er ist derjenige, der das für uns vollbracht hat. Und auch in dem Geist Gottes, er ist derjenige, der in uns die Wiedergeburt bewirkt. Im Namen Jesu heißt in seinem Willen, in seinem Sinn, so wie er das wollte. Aber wir gehen zurück zu unserem Gedanken. Zwei Reiche, zwei Wege. Aufgrund deiner neuen Identität gehst du auf einem neuen Lebensweg. Aufgrund deiner neuen Identität als Himmelsbürger verhältst du dich gemäß einem neuen Gesetz, nämlich dem Gesetz des Himmels, des kommenden Reiches. Gemäß der Identität, dass du eine neue Schöpfung bist, kommst du automatisch zu einem neuen Verhalten, zu neuen Wünschen, zu einem neuen Willen. Etwas, das du vorher nicht kanntest, als du ungläubig warst. Die Frage ist, wie sieht es bei dir aus oder bei mir? Bist du auf diesem Weg? Gehst du auf dem Weg der Heiligung, der Gerechtigkeit, des Gehorsams? Bist du gekennzeichnet von einem beständigen Muster von Gerechtigkeit oder einem beständigen Muster von Sünde? Und das ist auch interessant, all diese Namenwörter hier, Unzüchtige, Götzendiener, Weichlinge, das beschreibt einen Lebensstil. Ja, es beschreibt ein Muster des Lebens. Und Paulus spricht hier auch eine Warnung aus. Er sagt, hey, seid gewarnt. Es reicht nicht aus, Gottes Willen nur zu kennen. Es reicht nicht aus, die Bibel nur zu kennen, nur zu wissen. Sondern auch diejenigen, die den Willen tun, werden in das Reich Gottes kommen. Das sind diejenigen, die eben nicht leben wie Unzüchtige, Götzendiener, Trunkenbolde. Die Frage ist, wohin gehörst du? Wohin gehöre ich? Und das geht zurück auf deine Identität. Wer bist du? Welchen Stempel hast du in deinem Pass, um es jetzt mal so auszudrücken? Und dies bestimmt dann, wie du dich verhalten wirst. Und wir müssen aufpassen, dass wir hier, wie gesagt, diese Sündenliste nicht als allumfassend nehmen und sagen, oh ja, ich bin ja kein Ehebrecher und ich bin kein Homosexueller, ich bin ja nicht so schlimm. Wir haben in unserer Kultur heute andere Sünden, die wir tolerieren. Wir müssen die Sünden vielleicht hier mal einsetzen und uns mal fragen, okay, wie sieht's aus mit Faulheit, mit Weltlichkeit, mit Undiszipliniertsein, mit Lügen? Vielleicht mit Pornografie, vielleicht, was weiß ich, was die heutige Gesellschaft uns verführt. Und wo wir vielleicht ganz leicht, weil wir uns so wohl fühlen, weil wir keine Verfolgung haben, weil es alles so einfach ist für uns, weil wir schnell da reinfallen, diese Sünden, in unsere alten Wege vielleicht. Paulus sagt, Ungerechte, vergesst das nicht, in Vers 9, Ungerechte ist eine Zusammenfassung, schließt alles mit ein. Da gibt es keine Ausnahmen. Ungerechte werden das Reich Gottes nicht erben. Und deshalb die Frage, auf welchem Weg bist du? Auf welchem Weg befinde ich mich? Bin ich abgewaschen, geheiligt und gerechtfertigt und verhalte ich mich auch so? Oder, um es mal anders auszudrücken, bin ich ein Nachfolger oder bin ich ein Fan? Einige von uns haben diesen Film gesehen, Not a Fan, das ist ein sehr interessanter Film, da geht es auch um die Nachfolge. Und da sagt er auch, ein Fan ist nur begeistert von den Dingen, die er sieht. Jesus, ja, und das ist toll, was Jesus sagt, und ja, und es stimmt dem allem zu. Und die Frage ist, folgst du wirklich nach? Tust du das auch? Lebst du in Verzicht, in Selbstdisziplin, in Heiligung, Gehorsam, Liebe zu deinem Gott? Dann bist du auf dem richtigen Weg. Wir haben das vorhin gesungen. Psalm 1, ja, das Lied. Wohl dem, der nicht wandelt, der nicht mitmacht, in der gottlosen Meute und so weiter. Wir haben zwei Reiche, wir haben zwei Wege und schließlich haben wir auch zwei Schicksale. Das ist der dritte Punkt, zwei Schicksale. Wessen reiches Bürger du bist, nach dessen Gesetz wirst du leben und dessen Schicksal wirst du erleben. Jetzt kommen wir zu dem sichtbaren Aspekt des Reiches. Das kommt, das kommende Reich. Es ist noch nicht das Unsichtbare, da wo ich dazugehöre, da wo ich schon drin bin, sondern jetzt geht es um den sichtbaren Teil, der kommt. Entschuldigung. Zwei Schicksale sehen wir auch wieder. Es ist das Ende, es ist das Ziel, es ist das Ende der Fahnenstange. Und es gibt wiederum nur zwei. Es gibt nur zwei. Entweder den Himmel oder die Hölle. Lass uns doch mal unseren Text anschauen. Hier in Vers 9 heißt es nochmal, ich lese es nochmal vor, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ungerechte, die Bürger des Reiches des Teufels, die nach dessen Gesetz leben, in Sünde, Unreinheit, Ehebruch, Unzucht, Räuber und vieles mehr, sie werden das Reich Gottes eben nicht erben. Dasselbe in Vers 10. Weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Sie werden nicht erben. Sie kommen nicht da hinein in dieses sichtbare, kommende Reich. Die zukünftige Herrlichkeit ist hier im Blickfeld, wenn Jesus zurückkommt und seine Herrschaft aufrichtet. Einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, in der kein Schmerz, kein Tod, keine Tränen mehr sein werden. Und da wird niemand hineingehen, der nicht jetzt schon so leben will, wie da gelebt werden wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich jetzt, heute sage, ich habe nicht so Lust so in Selbstdisziplin und Heiligung und Gerechtigkeit und ich habe da irgendwie keinen Bock drauf, Dann komm nicht in den Himmel, weil da ist alles heilig. Da sind alle gerecht. Da gibt's nur noch diese Dinge. Verstehst du? Du bist am falschen Ort. Aber dann stimmt auch etwas mit deiner Identität nicht. Dann stimmt das mit deinem ganzen Denken nicht, wenn das dein Denken ist, wenn das dein Fühlen ist. Ich mag nicht in Selbstverleugnung leben. Ich mag nicht gehorsam sein. Ich habe irgendwie keine Lust auf Gottes Wort. Ich habe keine Lust, in die Gemeinde zu kommen. Ich habe keine Lust, Predigten zu hören. Ich habe keine Lust zu beten. Ich habe keinen Bock, was weiß ich. Hinterfrage dich, wenn das so ist, weil im Himmel wird alles heilig sein. Da wird alles nur so sein. Dann heißt es hier erben. Es ist wie bei einem Erbe, das man antritt. Wir als Christen, als Gläubige sind jetzt schon Erben. Unsere Stellung nach, Epheser 1,11 macht das deutlich. Und wir werden das Erbe in Zukunft antreten. Das habe ich gesagt, was ein Pass, was ein Ausweis, das wäre ein Gutschein, den du dann einlösen kannst. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, das ist in Kolosser 3,24. Das ist Zukunftsform. Sie werden empfangen. Einmal mehr, nicht diejenigen, die auf dem anderen Weg sind, auf dem breiten Weg zu dem anderen Reich der Dunkelheit und Finsternis und Sünde und Bösen gehören, nicht sie, sie werden nicht erben. Sie gehen in die ewige Hölle, die Verdammnis, die ewige Qual, Offenbarung 20, Vers 15. Das, meine Lieben, ist der Ernst der Situation, den Paulus hier anspricht. Ich glaube, dass Paulus auch Zweifel hatte, ob wirklich alle Korinther wirklich Gläubige sind. Und er sagt es ganz am Ende im 2. Korintherbrief, sagt er, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Und im Kapitel 10, das werden wir noch sehen, geht er auch auf dieses Thema des Mitlaufens ein, das Volk Israel, das, wo viele einfach mitgelaufen sind, aber Gott hat den meisten keinen Gefallen. Sie sind nicht wirklich nachgefolgt. Die wollten nicht wirklich Gottes Gebote halten, die sind einfach mitgegangen. So kann es uns heute geschehen, gerade in unserer Gesellschaft, gerade in der heutigen Zeit, wo ich immer wieder denke, es ist so einfach, Christ zu sein eigentlich. Wir haben keine Verfolgung, wir haben noch keine Verfolgung. Noch sind wir nicht dermaßen unter Druck. Und wir sind dennoch oft so bequem und so faul. Ich spreche zu mir selbst, ich bin selber davon überführt. Das müssen wir uns bewusst sein. Es gibt nur zwei Reiche, zwei Wege und zwei Schicksale. Und die Frage ist, wo gehörst du hin? Nehmen wir an, du willst ins Kino gehen. Um in dieses Kino und diesen Film anzuschauen, brauchst du eine Eintrittskarte. Ja? Und der Punkt ist, es nützt dir nichts, wenn du weißt, wo dieses Kino ist, die Straße vielleicht, die Hausnummer. Es nützt auch gar nichts, wenn du weißt, wie das Gebäude aussieht, wie das Gebäude gebaut ist. Vielleicht weißt du sogar, wie die Sitze aussehen. Vielleicht weißt du sogar, welche Farbe das Polster der Sitze hat. Du weißt wahrscheinlich auch, welcher Film laufen wird, den du dir anschauen willst. Ja, vielleicht weißt du sogar, wie die Karte aussehen sollte, wie sie eigentlich aussieht. Du kannst sie vielleicht genau aus deinem Gedächtnis nachzeichnen. Aber der Punkt ist, du hast die Karte nicht. Und ohne diese Karte kommst du da nicht rein. Und genauso ist es bei Jesus. Meine Lieben, wenn es um den Eintritt ins Himmelreich geht, dann ist diese Karte Jesus. Und es ist Jesus der Bibel. Jesus der Schrift. Nicht irgendein anderer Marke Eigenbau zusammengebaut in meinen Ideen, wie ich ihn mir vorstelle und wünsche. Es ist der Christus der Schrift. Und wir müssen ihn kennen. Du musst ihn kennen. Und zwar persönlich, innig und gut. Nicht nur wissen, wer er ist, sondern ihn so kennen, dass du verändert wirst durch diese Beziehung. Wir alle aber, indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, schreibt Paulus in 2. Korinther 3,18. Wenn du diese Beziehung zu Jesus wirklich hast, dann wirst du verändert in sein Bild. Paulus schreibt weiter hinten im Korintherbrief, im Kapitel 15, Vers 50, folgendes. Interessante Aussage. Das sage ich aber, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Fleisch und Blut kann nicht hinein. Warum? Es muss zuerst verwandelt werden. Wir werden einen Auferstehungsleib bekommen. Und genau so kommst du und ich nicht hinein, wenn wir nicht verwandelt werden. Wenn der Geist Gottes in dir wirkt, wird er dich verändern. Du wirst gewissermaßen vorbereitet auf dieses neue Reich, eben wo alles heilig, gerecht und gut sein wird. Du wirst vorbereitet darauf. Du wirst nie die Perfektion erreichen. Wir werden da einen Riesensprung machen in der Heiligung, wenn wir in sein Reich kommen, aber wir werden trotzdem vorbereitet. Indem du hier und jetzt schon auf diesem Weg bist, auf dieses Schicksal zugehst. Zwei Reiche, zwei Wege, zwei Schicksale. Wo gehörst du hin? Wo wirst du eines Tages sein? Und dies sollte uns mehr beschäftigen als alle anderen kleinen Sorgen und Problemchen des Lebens. Wenn du unsicher bist in dieser Frage, dann bitte melde dich. Bitte sprich jemanden von uns an. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist kein Thema, mit dem wir spaßen sollten. Wenn jemand sich seines Heils nicht bewusst ist, wenn jemand nicht sicher ist, ob er wirklich Christ ist, bitte rede darüber, sprich mit uns darüber. Es ist wichtig, dass wir uns diese alles entscheidende Frage stellen. Wohin gehöre ich? Auf welchem Weg? In welchem Reich? Und auf welches Schicksal steuere ich zu? Hast du Buße getan über deine Sünden? Bist du wirklich umgekehrt von deinem Sünden, von deinem alten Leben? Hast du Christus wirklich angenommen, so wie es die Bibel sagt? Eben nicht diese eigene Vorstellung von ihm? Den wahren Gottmenschen, der am Kreuz gestorben ist für deine Sünden? Der am dritten Tage auferstanden ist zu deiner Rechtfertigung? Folgst du seinem Beispiel nach? Bist du gehorsam? Liebst du ihn mehr als dein eigenes Leben? Gibst du alles für ihn, sogar dein Leben? Bist du lau und ungehorsam? Bist nicht mal bereit, die kleinsten Opfer zu bringen? Vielleicht früh aufzustehen, um hier zu sein oder irgend sowas? Und da mache ich mir Sorgen um dich. Echt Sorgen. Weil ich denke, was ist bloß los? Was wird bloß eines Tages geschehen, wenn wirklich Verfolgung ausbricht? Was wird dann sein mit uns? Wenn wir jetzt nicht bereit sind, die kleinsten Opfer zu bringen für unseren Herrn. Und deshalb, mach dir nichts vor. Sei dir sicher, wohin du gehörst. Zwei Reiche, zwei Wege, zwei Schicksale. Ungerechte Menschen, die an ihren Sünden, an ihren Lieblingsgewohnheiten, an ihrem alten Leben, an den guten alten Zeiten, an all diesen Dingen festhalten wollen, die kommen nicht ins Reich Gottes. Das ist eine große Irrlehre heute, dass man den Leuten erzählt, ja, du kannst Christ sein, aber nachfolgen, gehorsam, nö, ja, das kommt später. Das ist eine Riesentäuschung, das ist so teuflisch. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Es ist einfach teuflisch. Man verkauft ein Produkt, man versucht den Leuten was anzudrehen, Jesus billig zu verkaufen, ohne zu sagen, dass es auch Nachfolge beinhaltet. Du musst diese Frage beantworten können, welches Reich, welcher Weg, welches Schicksal. Wo gehöre ich hin? Weißt du es? Ich hoffe, du weißt es. Lass uns dafür beten. Amen. Jesus Christus, ich danke dir für deine unendliche Güte, dass wir wissen können, dass du ein Reich aufrichten wirst, das, wo keine Sünde, keine Ungerechtigkeit, keine Verirrung, keine Unwahrheit mehr sein wird. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist unser Sehnen. Das ist unser Wunsch. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, wenn jemand heute hier ist, der dich nicht kennt, der nicht auf diesem Weg ist, der nicht diese Identität hat, zu diesem Reich, zu deinem Reich gehört, lass ihn das jetzt erkennen und Buße tun über seine Sünden. Lass ihn einen Neuanfang machen. Es ist nicht zu spät. Deine Arme sind offen und du sagst, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Herr, ich danke dir, dass deine Geduld noch nicht zu Ende ist, weil wir sehen, du bist noch nicht zurückgekommen. es gibt immer noch Raum zur Buße. Und auch für uns, die wir gläubig sind, die wir auf dem Weg sind, lasst uns das eine Motivation sein, konsequenter zu sein in unserer Nachfolge. Gerade die Dinge, die Paulus hier schreibt, machen das so deutlich. Wir sind nicht mehr so wie die anderen, wie die alten Menschen. Wir sind nicht mehr so, wie die Menschen dieser Welt leben. Wir haben eine neue Identität. Wir sind neue Geschöpfe. Wir wollen auch dementsprechend anders handeln. Wir wollen verwandelt werden, verändert werden. Wir wünschen uns das, Herr, dass du uns mehr und mehr veränderst in dein Bild. Danke für diese Gnade. Danke für deine Liebe zu uns, dass du uns nicht in der Unwissenheit lässt über diese Dinge, sondern klar darüber gesprochen hast. Wir beten in Jesu Namen. Amen.